Wir sprechen ja über Entwicklungshilfe, deswegen zunächst die Frage, sind denn Frauen besonders betroffen von Armut und Krisen?
Ja, auf jeden Fall. Am härtesten trifft es Frauen und auch Mädchen, weil die natürlich häufig auch als erstes, wenn es um gesunde Ernährung geht oder Schulbildung, darauf verzichten müssen, wenn sie von Armut oder von Krisen betroffen sind. Und dazu leisten ja Frauen und Mädchen immer noch weltweit den größten Teil dieser sogenannten Care-Arbeit, die auch unbezahlt ist. Das führt dann dazu, dass eben viele Frauen sich dann kaum weiterbilden können, eben auch kein eigenes Einkommen erwirtschaften können. Dann gibt es noch eine andere Dimension, dass eben patriarchale Strukturen, die ja noch in den meisten Teilen der Welt einfach herrschen, auch viele Nachteile bringen für Frauen und Mädchen, zum Beispiel im Arbeitsrecht, im Steuerrecht, im Erbrecht. Und dagegen können sich dann viele Frauen auch wieder nicht wehren oder politisch engagieren durch eben diese Doppelbelastung aus unbezahlter Care-Arbeit und eben diese Betroffenheit, diese besondere Betroffenheit durch Krisen. Das haben wir ja auch gesehen, nochmal ganz besonders deutlich, wie in so einem Brennglas eigentlich durch die Corona-Pandemie, wo sich sehr deutlich gezeigt hat, wie schon bestehende Geschlechterungerechtigkeiten sich nochmal verschärft haben. Das ging durch die Medien, dass eben Ausgangssperren dazu geführt haben, dass es einen Anstieg gab bei sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, Lieferengpässe bei Verhütungsmitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten, die speziell Frauen und Mädchen brauchen, wodurch dann wieder die sexuelle und reproduktive Gesundheit gefährdet war. Und dann diese prekären Beschäftigungen, die ja hauptsächlich durch Frauen immer noch umgesetzt werden, die dann wieder die wirtschaftliche Existenz von den Frauen gefährdet haben.
Genau, deshalb fordern Sie ja eine feministische Entwicklungspolitik, die Geschlechtergerechtigkeit stärker in den Fokus stellt. Vor welchem Hintergrund fordern Sie das, also genau in diesem Bereich Entwicklungspolitik?
Aktuell ist es so, dass es leider immer noch zu wenig Geschlechtergerechtigkeit gibt als Grundsatz einfach der deutschen Entwicklungspolitik. Davon können wir faktisch überhaupt noch nicht sprechen. Und das zeigt sich daran, dass eben seit Jahren auch die deutschen Beiträge stagnieren, die für Projekte vorgesehen, die als Hauptziel oder mindestens als Nebenziel Geschlechtergerechtigkeit verfolgen. Und man sieht es an einigen anderen Ländern, wo es ganz anders aussieht, die da wesentlich ambitionierter sind. Das sind Schweden oder auch Kanada, bei denen liegen die entwicklungspolitischen Mittel, die eben Haupt- oder Nebenziel Geschlechtergerechtigkeit verfolgen, bei 85, bei 88%. Auch Belgien und die Niederlande nutzen wesentlich höhere Anteile ihres Entwicklungsetats für Geschlechtergerechtigkeit. Und vor dem Hintergrund ist das natürlich sehr begrüßenswert, dass jetzt Frau Ministerin Schulze eben diese feministische Entwicklungspolitik jetzt als eines ihrer handlungsleitenden Prinzipien für ihre Politik angekündigt hat, weil das eigentlich nur die logische Konsequenz ist aus dem, was bisher eben noch zu wenig passiert ist. Eine konsequente Umsetzung wird natürlich nur gelingen, wenn auch entsprechend die Mittel in Projekte fließen, die ganz gezielt Geschlechtergerechtigkeit auch fördern.
Genau, was heißt denn feministische Entwicklungspolitik und Geschlechtergerechtigkeit in der Entwicklungspolitik und wie muss die aussehen?
Naja, dass eben zum einen vor allem erstmal Mittel in entwicklungspolitische Projekte fließen, die gezielt Geschlechtergerechtigkeit einfach auch fördern. Dann, dass man also das speziell Frauen wesentlich mehr auch als handelnde Akteurinnen gesehen werden in diesem Feld. Dass also, wenn es um das Aufsetzen von Projekten geht in dem Bereich, aber auch die Mitbestimmung in den Projekten, dass da wesentlich stärker Frauen oder die Betroffenen von diesen Projekten mit darüber entscheiden können, wie diese Gelder ausgegeben sind, weil natürlich die Frauen immer am besten wissen oder grundsätzlich die Betroffenen immer am besten wissen, wo Mittel gezielt hinfließen müssen.
Wenn Sie das bemängeln, also dass die Frauen zu wenig als Akteurinnen, als handelnde Akteurinnen gesehen werden, liegt es denn an den eigenen Rollenbildern in der Entwicklungshilfe oder vielleicht an falschen Vorstellungen, wie viel Frauen im globalen Süden bewirken können oder woran liegt's?
Das ist vielschichtig. Also das sind schon auch die Aspekte, die wir zu Beginn schon besprochen haben, dass eben es immer noch so ist, dass auch patriarchale Strukturen ja überall auf der Welt herrschen. Es ist ja eigentlich ganz banal. Die Hälfte der Weltbevölkerung ist weiblich. Und so viel in politischen Prozessen ist aber eben genau nicht darauf ausgerichtet. Es ist, da brauchen wir auch nur in unsere eigene Gesellschaft zu schauen, wo eben auch noch an so vielen Stellen deutlich wird, dass eben nicht die Hälfte der Bevölkerung auch mitbestimmt und mit darüber entscheidet, wie Projekte und Programme gestaltet werden und auch einfach nicht über diese Macht verfügen, das tun zu dürfen. Also Interessensvertretung, konkrete politische Maßnahmen, das sind vielleicht so Stichworte, wo wir wesentlich geschlechtergerechter, geschlechtssensibler werden müssen.
Sie fordern das ja nicht nur für Frauen und Mädchen, worüber wir jetzt gerade am meisten gesprochen haben, sondern auch für queere Personen und für andere, die von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind.
Da gibt es ja diesen Begriff der Intersektionalität, also sprich, wenn vulnerable Gruppen, ich sage jetzt Frauen, Menschen mit Behinderung, wenn die von Ungerechtigkeiten betroffen sind, dann ist es meistens so, dass die dann eben zusätzlich noch von dieser Mehrfachdiskriminierung betroffen sind. Also behinderte Frauen, queere Menschen, bei Kindern und Jugendlichen dann eben besonders noch weibliche Kinder und Jugendlichen. Da kommen dann also diese Diskriminierungen, kommen zusammen und es wird dadurch noch stärker für die vulnerablen Gruppen. Und deshalb muss Politik, wenn wir über feministische Entwicklungspolitik sprechen, eben diese intersektionale Perspektive unbedingt mitdenken und darauf ausgerichtet auch Lösungen entwickeln.
Haben Sie denn da Beispiele für uns, wie gezielt Frauen, Mädchen, queere Personen und vulnerable Gruppen gefördert werden, also wo es gelungen und erfolgreich war?
Es gibt zum Beispiel im Sudan, da ist der Anteil von Frauen, die angaben, weibliche Genitalverstümmelung zu befürworten, ich sage es nochmal, Frauen, die das befürworteten, der Anteil dieser Befürworterinnen sank, und zwar von 27 auf 18% zwischen 2014 und 2018. Das heißt, das sind gesellschaftliche Normen, soziale Normen, an denen man merkt, dass sich bestimmte Dinge ändern. Es gibt immer wieder auch neue Gesetze zur Verbesserung der Gleichstellung der Geschlechter. Das wissen wir, es ist auch bei uns hier in der Bundesrepublik ja so gewesen. Auch Abschaffung von diskriminierenden Gesetzen. Also solche Faktoren spiegeln sowas wider, dass eben das politische Engagement in einigen Ländern da zunimmt. Seit 2014 haben auch 15 Länder Gesetze erlassen, um häusliche Gewalt unter Strafe zu stellen. Und das sind auch so Länder wie Algerien zum Beispiel. Es sind in vielen Ländern inzwischen Ausnahmeregelungen abgeschafft worden, die minderjährigen Mädchen unter 18 erlauben zu heiraten. Panama zum Beispiel oder die Demokratische Republik Kongo. Und auch insgesamt kann man feststellen, dass zum Beispiel die Akzeptanz von häuslicher Gewalt deutlich abgenommen hat in den Gesellschaften.
Sie arbeiten dazu schon länger. Wie stark werden Sie und Ihre Positionen eben für eine feministische Entwicklungspolitik denn gehört? Ist es ein Thema beim jetzt Treffen, das stattfindet gerade in Berlin? Da treffen sich ja die Entwicklungsministerinnen und Minister der G7.
Genau, das ist ja gerade heute und morgen und das Thema ist da durchaus auf der Agenda, weil eben Svenja Schulze, die Entwicklungsministerin, ja auch angekündigt hat, feministische Entwicklungspolitik als eins ihrer Leitprinzipien in der Legislaturperiode umzusetzen. Und zum Beispiel heute Abend werde ich noch einen zivilgesellschaftlichen Input geben dürfen in diesem G7-Entwicklungsministertreffen, so dass ich da jetzt erstmal das Gefühl habe, Zivilgesellschaft wird da gehört. Es wird auch begrüßt, dass wir unsere Positionen einbringen können. Und ich werde da heute Abend vor allem den Fokus auf Maßnahmen legen, die eine transformative Politik eben einfordern und die geschlechtsspezifische und andere auch strukturelle Ungleichheiten viel stärker kritisch reflektieren. Und dass man viel stärker auch noch darauf achten muss, eben mit lokalen Akteuren tatsächlich Lösungen zu suchen.